Psalm 119, Vers 33. He. 33. Je mehr Zeit ich im Psalm 119 verbringe, desto weniger, weniger sehe ich diese Gesetze und die Gebote und das geschriebene Wort und das alles im Vordergrund, sondern irgendwie kommt der Psalmist und redet über Gottes Wort und über die Gebote, über die Gesetze, über die Zeugnisse von Gott und all das, was geschrieben ist, auch das gesprochene Wort im Geist und durch deinen Bruder oder deine Schwester, ne, da, wo Gottes Wort ist, und wo man auf Gottes Wort baut, irgendwie zieht es einen immer mehr in dem Blick so, wer auf sein Reden baut und da vertraut so, und der ist Gott ganz nah. Und dem ist Gott ganz nah. Und ich finde es schön, einfach zu sehen, dass selbst in einem Psalm, wo es das Wort im Vordergrund steht, ne, so, und dass trotzdem der den Psalm schreibt, überhaupt kein Gesetz draus macht, und eine theologische Lehre, sondern es einfach nur genießt, zu erklären, ich kann dich hören. Auf so vielen unterschiedlichen Wegen bist du einfach laut und da und klar. Und wenn ich uns Christen manchmal so betrachtet, die, also Gruppen, die Gottes Wort lieben, die auch nicht gegen die Gesetze oder Gebote kämpfen oder gegen die Ordnung in der Gemeinde oder im Privaten, was im Neuen Testament dann kommt durch Jesus und die Jünger und so weiter, ne? Bei den Eiferern für Wort ist Gott, nee, Wort ist Gott, Gottes Wort, so, war irgendwie komisches, so, ne? Kriege ich halt oft mit, und da schließe ich auch mich ein, so zumindest eine Zeit lang, ne, dass Gott immer mehr in den Hintergrund drückt und die Gemeinschaft und das Schöne, das Echte und das Ehrliche, ne, und immer mehr diese Worte im Vordergrund stehen und die Theologie dahinter und das Erklären, ne, und es macht uns Menschen so bitter und so lieblos und so ungütig Andersdenkenden gegenüber oder Anderslebenden. Und das ist genau das, wovor Gottes Geist uns warnt und wo uns wegtreibt, weil echt, ich habe keine Lust, der zu sein, der sich echt gut auskennt und der es hinkriegt, echt gut und fromm zu leben, aber ich darf nur aus dem Fenster in Jesus beobachten, wie er mit den Sündern da sitzt und isst. Ne? So ein, weißt du, Gott wollte immer Nähe, deswegen hat Jesus auch gesagt, hey, mein Tempel, mein Haus, das, was ich gebaut habe, da, wo ich wohne, das soll ein Gebetshaus sein und nichts anderes. Ein Ort der Begegnung, der Gemeinschaft. Zwischen Mensch, Mensch und zwischen Mensch und Gott. Und all das ist mein Herz. Und deswegen habe ich euch dieses alles gegeben, auch den Gottesdienst und auch die Gesetze und Gebote. Ich will Gemeinschaft haben mit euch. Trotz dieser Sünde. Trotz, ja, diesen Kreislauf des Todes, in dem wir uns befinden, bis wir verherrlicht sind. Und die Schöpfung verherrlicht ist. Ja. Gott war schon immer da und das bewegt mich so dermaßen, dass wenn ich durchs Alte Testament gehe und selbst in Psalm 119 zu sehen, hey, die Menschen, die wirklich Gott gesucht haben und die Gemeinschaft gesucht haben mit ihm, die haben den genauso kennengelernt wie ich Jesus durchs Neue Testament. Ne? Die haben genauso mit ihm geredet und kommuniziert. Die saßen vor dem Schöpfer, haben geheult und geweint, wenn es ihnen schlecht ging, haben zu ihm gesagt, hey, du kennst mich, ich habe keinen Glauben, ich habe kein Herz für dich, so, bitte lass mich nicht los, nimm deinen Geist nicht zu mir. So, ne? Weißt du, Gott war schon immer da für die, die ihn suchen. Und ich denke, Psalm 119 ist ein Stück, ein Geschenk an uns, so, die wir Gott nachfolgen und lieben, nicht zu vergessen, worum es geht. Ne? Weißt du, unser Glaubensleben kann ziemlich trocken sein und ermüdend, wenn da kein Leben ist. Und dieses Wasser bekomme ich nicht dadurch, dass ich euch diene, im Wort oder im Lobpreis oder im Gebet oder praktisch im Putzen und Kochen und was auch immer, sondern Leben empfange ich nur mit meinem Jesus, in meinem Jesus. So, und ich kenne das, wenn man kocht und putzt oder irgendwas, einen anderen Dienst macht, so ein, aber ohne dass Jesus dabei ist, so ein, das kotzt einen irgendwann an. Ja. Und das trocknet einen aus. Wir haben gesehen, in den ersten Abschnitten, dieser wiedergeborene Mensch, der anfängt auf einmal neu zu bauen, durch Gottes Wort auch und durch sein Reden, irgendwie eine neue Moral zu finden, so einen Gott zu beobachten, zu sagen, wow, das ist so, wow, das ist mein Weg jetzt, mein Denken, mein Handeln. So ein, ne, und dann ging es zum Jüngling und Schüler, wo man sagt, ich möchte mehr und ich möchte verstehen und erkennen und man forscht nach und man denkt nach und man redet mit anderen drüber, so ein, einfach weil das Herz so erfüllt ist von diesem Neuen, das der Schöpfer bringt. Und man wächst und wird zu einem Menschen, der in Gimmel, haben wir das gesehen, der gereift ist im Wandel und auch in seinem Weg, ne, und mehr Disziplin kriegt. So nur mehr und mehr ist einfach die Persönlichkeit Gottes ist. Ne, und weniger kämpft. So ein, ne, und mit sich selbst. So ein, und dann sehen wir in Dalet den Kämpfer, ne, der auch draußen steht, nicht nur in der Festung und in der Burg, sondern der auch rausgeschickt wird und rausgeht aus dieser sicheren Festung, die Gott ist, und da steht mit seiner Rüstung und mit seinem Schild und mit seinem Schwert so ein, und den guten Kampf kämpft. Ne. Es sind in all dem, egal in welcher Stufe du bist, ob nur gerade zum Glauben gekommen und ein Säugling in Christus oder ein Jüngling oder eine Jüngerin so oder was auch immer, ne, ein gereifter Mensch Gottes, so ein, der sich versteht, dass es nicht nur um mich geht, sondern auch um all die anderen, ne, und dass mein Leben viel fruchtvoller ist und viel lebendiger, wenn ich es einsetze, um Gutes zu tun, und zwar nicht für mich, sondern für den Rest, der da ist, so ein, ne, aber eine Sache, und das sehen wir heute im He, Vers 33 bis 40, so ein, eine Sache verbindet uns die ganze Zeit, ob vom Anfang, in der Mitte oder am Ende, so ein, also lass uns das mal lesen. Lehre mich, Herr, den Weg deiner Anweisung, dass, ja, dass ich einhalte bis ans Ende. Der Weise lässt sich unterweisen, ne, und Weisheit ist es, wenn man immer an dem Punkt bleibt, dass man sagt, ich brauche Belehrung. So, und egal wie viel Weisheit ich schon habe, egal wie viel ich schon geforscht habe und erfahren habe und Zeugnis gegeben habe, so ein, ne, der weise Mensch weiß ganz genau, ich weiß gar nicht im Endeffekt, weil ich die Herzen nicht kenne. Ne. Zum Beispiel ich als Pastor hier, musste das schnell lernen, dass ich mich vielleicht gut in Gottes Wort dann auskannte und doch schnell was sagen konnte, was die Bibel dazu sagt, aber ich kann es nicht praktisch anwenden, nicht wenn ich liebe. Bei jedem gleich, individuell, in jeder Situation. Es wäre zum Teil ungerecht gewesen. Ne? Und so ist es schwer, mit den Gesetzen, auch den christlichen, die wir alle haben, die anzuwenden, so dass es gerecht ist und aus Liebe heraus. Ne? Ich kenne die Herzen nicht. Zum Beispiel, ein Beispiel, damit ihr praktisch wisst, was ich meine, zum Beispiel hier putzen. Da sind drei Leute, die hier putzen, sagen wir mal. Ne? So ein einer putzt aus Freude heraus, weil er das Bedürfnis hat oder sie das zu geben, ne, und macht das einfach. Ich weiß noch damals, als ich noch sehr eifrig war mit meinem Jesus, da war ich im Putzteam, beziehungsweise ich war das Putzteam, so ein, aber ich hab's geliebt. So ein, ich war sonnabends draußen mit einem Freund in der Straße, wir haben Leuten von Jesus erzählt, dann kamen wir zurück um drei und dann habe ich geputzt für Sonntag. So ein, und da war nicht ein einzelner Tag, wo ich dachte, oh, heute nicht. So ein, ich hab geputzt und gleichzeitig hatte ich Gedanken, so ein, wie du bei mir aufräumst und Ordnung machst, das ist echt der Wahnsinn, danke. Ne? So ein, einfach zu sehen, das lohnt sich. So ein, ne, und er räumt auf, aber bei uns bleibt sauber. Ne? So ein, Das sind, dann ist da ein anderer, der putzt vielleicht so ein, aber putzt, um gesehen zu werden, ne? Weil da irgendwas im Herzen, Verletzungen sind oder irgendwas nicht stimmt so. Und dieser Mensch braucht halt Aufmerksamkeit und Anerkennung, um selber klarzukommen, ne? So ein, man sieht das auch von außen nicht, weil alle putzen, ne? Da ist vielleicht ein Dritter, der putzt so ein, und putzt, weil er ein schlechtes Gewissen hat so ein, und irgendwas Gutes tun will, um diesem schlechten Gewissen entgegenzusetzen oder der Scham. Ne? So als, ich muss mir das verdienen, irgendwie Gott zu gefallen. Und ich kenne alle drei Formen in meinem Herzen. Ist immer mal das und das. Ne? So ein, ne? Aber Gott ist halt der, der auf uns sieht, während wir was tun und machen, und er guckt das Herz. Ne? Ich brauche in jedem Bereich im Alltag Gottes Blick und seine Lehre. Und das, ich bin so dankbar dafür, dass ich vom ersten Tag an, als ich mich bekehrt habe, die Lehre bekommen habe: Hey, der Heilige Geist ist eine Person und der wohnt in dir jetzt und er lehrt dich. Frag ihn. Das war so der Standardspruch von meinem Pastor. Frag Jesus. Ne? Und ich habe das sofort geglaubt und angenommen: Hey, und das ist der absolute Segen, weil er ist der beste Lehrer. Er guckt ins Herz und er kennt mein Herz. Ich kenne ja noch nicht mal mein Herz. Ich tue so viele Sachen und denke überhaupt nicht drüber nach, warum. Bis der Heilige Geist dann kommt und spricht und mir einen Blick gibt und ich erkenne: Oh, falsche Motivation vielleicht. So ein, deswegen kriege ich keine Freude. So ein, weißt du, er ist der, der uns kennt. Und deswegen: Bist du ein Mensch Gottes, der eifrig ist im Herrn und ihn liebt, so, dann wirst du das genauso machen. Du wirst ihn an erste Stelle setzen und sagen: Ja, du hast alle Antworten für jetzt. Und er ist ja bereitwillig und gibt die, die ihn bitten. Aber das müssen wir halt glauben. Er ist der, der das Wollen macht, das Wirken und das Vollbringen. Ein lebendiger Gott. Und er bittet hier: Herr, lehre du mich beständig. So, bleib und sei du der, der mir aufzeigt, was Erkenntnis ist richtig, was jetzt der richtige Weg ist, wie ich damit umgehen soll, mit der Situation, mit dem Menschen, so ein, dass ich bis zum Ende bleibe bei dir. Ist nicht nur ein guter Start wichtig, sondern auch Ausdauer bis zum Ende. Und das schafft nur ein Herz, das demütig bleibt und sagt: Hey, ich bin mir nicht sicher, ich weiß nichts, ich gehe zu meinem Gott und der weiß es. Vers 34: Gib mir Verständnis. Ja, so will ich dein Gesetz bewahren und es befolgen. Oh, vom ganzen Herzen. Und auch das ist was, was sich durchträgt und was der Mensch Gottes einfach hat, nämlich die Gewissheit: Ich erkenne nicht, was gut und böse ist, weil ich einfach zu versumpft bin in diesem Alten, aus dem ich geboren bin und in dem ich gewachsen bin. Und ich kenne Christen, die gut verstehen, was gut und richtig ist, wo ich dastehe und mir das Kotzen kommt, weil ich denke: Du bist so ein ungerechter, selbstverliebter Mensch, du bist eklig. So ein, und dann gibt es die Situation, wo Gott mich überführt und wo ich dann da sitze und genau das Gleiche empfinde für mich. In den Punkten, wo ich einfach Leute richte, ohne überhaupt zu wissen, was da ist. Also, weil ich so verblendet bin von meiner Theologie oder meinen Doktrinen oder meinen Ansichten oder Erfahrungen oder meinen Überzeugungen. Das sind, und auch das gehört zu Demut und Weisheit dazu, dass man auf den Knien bleibt und einfach weiß: Hey, wenn Gott mir nicht die Augen aufmacht, mir und denen das Verständnis gibt, zu erkennen und zu verstehen, dann werde ich nur eintönig hier durchs Leben ziehen, aber nicht seinen Blick bekommen. So, dann werde ich Menschen verletzen oder zerstören. So, dann werde auch ich selber mir ein falsches Bild malen vom Gott. Wir haben alle keinen Plan, wer Jesus ist und wie er aussieht. Wir haben alle unseren Jesus, jeder seinen eigenen Jesus, wie er da im Neuen Testament in den Evangelien rumtingelt und wie seine Art ist, mit Menschen zu reden, ob er lacht oder nicht. So ein, ob er trinkt oder nicht, so ein, ne, wie er, ob er schreit, die Pharisäer anschreit und beleidigt, so ein, oder ob er das ruhig und sachlich macht, so ein, ne, wir alle haben ein unvollkommenes Bild von unserem Schöpfer, ne? Und das ist doch gut so. Paulus hat gesagt, so, und der Mann hat sich gut ausgekannt. Der hatte sogar, wurde entrückt in den Himmel, auf physisch oder geistig, das weiß er nicht, so, aber er war da und hat Herrlichkeit gesehen und so weiter. Der, mit dem hat Jesus direkt geredet, übernatürlich, also blind war, so, es sind, der hat so viele gesegnet, so, aber auch er sagt, ich kann, hab kein Bild von Gott. Ich sehe wie verschwommen. Wie durch so einen uralten Spiegel, so wo man nur Umrisse sieht, so, aber irgendwann ist diese Verschwommenheit weggetan und ich werde klar sehen, wenn ich bei meinem Jesus bin. Weißt du, das ist eine Sache, auf die muss man achten. So, dass man nie zu dem Punkt kommt, sich auf seinen eigenen Verstand zu stützen und zu vertrauen und zu denken, ja, jetzt weiß ich's. Öffne du meinen Blick. Ja, lass mich erkennen, wie ich jetzt reagieren soll. Ja, komm, gib mir Verstand und Verständnis für die Situation, in der ich mich gerade befinde. Ja, ich will dein Gesetz bewahren und nicht nur das, ich will es tun. Lass mich wandeln auf dem Pfad deiner Gebote, denn ja, ich habe Lust an ihn. Ja. Und dieser Typ hier, wenn du das mal liest, also ich denke, das ist König David, der den Psalm geschrieben hat, da streitet man sich so ein. Aber der hat überhaupt keine Gefangenschaft in den Geboten und Gesetzen Gottes. Man findet da Freude drin, Lust. Das macht satt und ist was Schönes, was Unterhaltendes. So wie wenn du Netflix anmachst und dir irgendwas suchst, was du unbedingt jetzt gucken willst und was dir reintrischt, bis du nachts dann mit Kopfschmerzen ins Bett gehst. So ein, was sind, und so hat er erkannt, so ein, dein Reden ist, macht mich so satt. Das ist wie Netflix und ich gucke und ich verbringe Zeit und ich setze mich hin und das ist für mich Unterhaltung, die mir einfach nur gut tut. Ne? Und das ist ein Herzding. Ich habe das Herz so in dem Maße am Anfang das erste Jahr gehabt. So ein, ich bin zum Glauben gekommen und ich war echt so ein Heide und ich habe mich so verliebt in Jesus und in sein Wort. Ich habe nur gelesen, nur über ihn nachgedacht. Das war wunderschön. Ne? Diese geistliche Blubberblase. So ein, aber Gott macht halt bei jedem von uns plupp und dann sind wir irgendwann halt in der Welt und sehen den Dreck und auch unseren. Ja, und es ist nötig, dass wir erwachsen werden und reifen. Ja, aber achte auf dein Herz, dass diese Lust nie vergeht, so irgendwie über ihn nachzudenken, über das, was er sagt. Und wenn das so ist, dann wird es Zeit, eine Kur zu machen und eine stille Kammer zu suchen und zu Gott zu kommen, ganz ehrlich, und zu sagen, hey, ich habe meine Lust an dir verloren. Ich unterhalte mich mit so vielen und lasse mich von so vielen berauschen, so ich habe überhaupt keinen Platz mehr für dich. Ich liebe dich nicht mehr in dem Maße, wie es mal war. Und das ist vollkommen in Ordnung. Ich habe das meiner Frau auch schon gesagt. Es ist halt der Punkt, dass man dann zusammenkommt und eine neue Phase eingeht in eine Gemeinschaft, wo man ehrlich miteinander ist und sich wieder Wege zusammensucht, so um zusammen weiterzugehen. Und dann wird auch eine Ehe, die fast verloren ist, wird gesund und wird schön und wird gemütlich. Ich will meine Frau nicht nur lieben, ich will sie mögen. Und ich will auch meinen Gott nicht nur lieben, ich will ihn mögen. Ich weiß, dass er mich nicht nur liebt, er hat mich lieb. Wie ein Papa. Und das ist was ich genieße, wo ich weiß, so ein, wenn mich jemand lieb hat, dann freut er sich und genießt es, wenn ich da bin. Ja. Und allein dieser Punkt hat mein Verständnis für Ehe ganz neu geebnet, wo ich gesagt habe, so ein, das ist Ehe und das ist der Sinn dahinter. Nicht zu funktionieren, nicht um zu lernen, wie man opfert und bereitwillig Kompromisse eingeht, damit der andere klarkommt, so ein, nee, sondern zu akzeptieren, dass dieser Mensch der Mensch ist und einfach zu genießen. Sich zu freuen, an dem der da ist. Und wir machen es echt so kompliziert oft, nicht nur in unseren Beziehungen mit Menschen, sondern auch in der Beziehung mit Gott. Kannst du sagen, dass du Lust hast an den Geboten von Gott? So ein, und das ist was Wundervolles, ne? Weil die 10 Gebote sind keine Gesetze, sind Gebote. Und Dave hat mir das erklärt, im Urtext steht da nicht, du sollst Mutter und Vater ehren zum Beispiel, sondern da steht, du wirst Mutter und Vater ehren. Du wirst nicht Ehe brechen, du wirst nicht stehlen. Du wirst Gott lieben und deinen Nächsten und auch dich mit Agape. So, und du wirst, und das ist ein Versprechen, das ist eine, ist eine Frucht daraus, die entsteht, wenn man eine Beziehung eingeht mit seinem Schöpfer und darauf baut. So, man wird immer mehr zur Agape im Denken, im Tun und im Handeln. Und das kann ich bezeugen. Ja, auch wenn ich weiß, dass ich immer größere Sünder werde, je weiter ich mit Jesus gehe, zumindest in meinem Blick, so sehe ich doch die Veränderung, wie man immer mehr ihm ähnlich wird, in dem, was ihm ausmacht. Du wirst, solange du bei mir bist und mir vertraust und mit mir gehst. Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht zur Habgier. Und auch das, ne, so diese Schätze im Herzen, auch das ist eine Sache, die uns begleitet und die bis zum Schluss unseres Lebens hier auf Erden bis beverherrlicht werden und einen neuen Körper und eine neue Beziehung kriegen, mit der wir zu tun haben, gegen Habgier zu kämpfen. Ne? Und Habgier ist so vielfältig, ist eine Art Sucht. Das ist ein ich-bezogener Blick, so ein, der sagt, ich brauche, ich will und ich nehme. So. Und die Habgier ist ein Problem in unseren Herzen, sagt Jesus. Und er sagt, da, wo dein Herz ist, da sind auch deine Scherze. Scherze, deine Schätze. So, ne? So, das, was aus deinem Mund kommt, im Endeffekt, so wie du reagierst in verschiedenen Situationen, die dir vielleicht zu viel sind als Mensch, ja, das ist das, was in deinem Herzen ist. Ist immer ein Problem in unserem Herzen. Da ist das Unkraut und die Wurzeln, der Boden, so, da sind die Steine und da ist der Weg, so, wo wir überhaupt nicht annehmen und hören wollen, was Gott uns gibt. Unser Herz ist dieses Problem, diese Baustelle, wo er zwar wohnt, aber wo er ständig aufräumt und das bis zum Ende. Und ich bin dankbar dafür. Und das Herz ist es, worauf wir uns konzentrieren sollen. Das Herz sind nicht wir. Wir sind die Seele. Seele, preist den Herrn. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Die Seele, das ist das, was hochkommt und was einen neuen Körper kriegt. Aber unser Herz, das ist all das, wo wir bauen und was wichtig ist für uns, was kostbar ist, wo wir sagen, das ist Sinn für mich, da investiere ich mich. Und auch dieser Mensch kommt zu dem Punkt, dass er sagt, ich habe mein Herz nicht unter Kontrolle und selbst wenn ich dir Raum geben will, ist es morgen wieder verschlossen, weil ich es einfach vergessen habe. Oder nicht mehr diese Kraft habe, diesen Drang, diese Lust. Herr Gott, ich brauche dich, damit du musst mein Herz neigen. Und er macht's. Er macht das Wollen, heißt es in der Bibel. Ne? Und du Christen wollen, aber du hast überhaupt keine Chance und du ist nicht möglich, dein Herz zu ändern oder deinen Blick oder deine Einstellung. Und deswegen macht er auch das Wirken. Und er bringt uns in verschiedene Situationen und schafft bestimmte Konstellationen, die uns dahin bringen, dass wir reifen und diszipliniert werden oder frei werden, wo wir gebunden sind. Und dann schafft er auch das Vollbringen. Im Endeffekt kriegt er den Preis für alles. Und das ist der Blick, den ein reifer Mensch Gottes kriegt, der in Gottesfurcht lebt. Ich brauche dich. Halte meine Augen davon ab, nach Nichtigen zu schauen, sondern belebe mich in deinen Wegen. Und auch das hat Christus angesprochen. Ne? Und auch da ist dieser Mann Gottes, der so einen krassen Psalm schreibt und so viel Ahnung hat, ist trotzdem immer noch an dem gleichen Punkt, wo er sagt, Herr, ich brauche, dass du meine Augen irgendwie richtest. Richtet du sie auf, ich kann es nicht auf Dauer. Ich gucke auf die falschen Sachen, mir fallen die falschen Sachen auf. Ne? So wie Gott irgendwann mal gesagt hat, da kam ich mir ein richtig cooler Evangelist vor, ne, der alle Menschen liebt und habe das auch ständig gehört von der Gemeinde und irgendwelchen Leuten so. Ne. Irgendwann lade ich durch die Stadt wieder, erzähle das Evangelium und auf dem Rückweg total happy und mir auf die Schulter klopfen und so kommt der Heilige Geist und gibt mir einen Gedanken im Kopf, schau doch mal nach rechts. Und dann gucke ich nach rechts und da ist ein Mensch, der weder obdachlos aussieht noch gepflegt. Und ich habe den überhaupt nicht gesehen. Und beim nächsten Mal auf der Straße habe ich geguckt und ich habe mit Absicht nach Menschen gesucht, die ich übersehe. Und ich übersehe so viele Menschen, ich gehe an denen vorbei. auch in meinem heiligen Blick, ne, wo ich denke, ich zeig mir wen und was ich predigen soll. Hey, ich sehe nicht alle Menschen einfach, weil mir manche einfach nicht gefallen oder sie untergehen oder sie mir nicht wichtig scheinen, so, ne? So, und wenn Gott einem das bewusst macht, dann wird einem ganz klar so, hey, ich liebe die Menschen nicht so wie du. Ne? Ich bin schnell bei denen, die mir gefallen oder die so unten sind, dass ich schon wieder cool finde, weil es mir so ein gutes Gefühl gibt. So ein, aber die, die kaum auffallen und kaum ins Gewicht fallen, so ein, die brauchen Jesus genauso. Ja. Oder dass man abwertet und sagt, so ich habe Angst vor der Person oder mich ekelt das an oder was auch immer, so, dass man halt überhaupt nicht erst sich investiert. Ich brauche Gott, der meine Augen hält, dass ich meine Frau und meine Kinder erkenne. Ich brauche Gott, der meine Augen auf die richtige Perspektive bringt, dass ich nicht in meinem Dienst zum Beispiel als Hirte auf die Schafe gucke und total genervt bin die ganze Zeit und sage, ich will hier abhauen, so, ne, alle ungöttlich, so, weil es stimmt nicht. Ne. Ich brauche ihn, dass ich überhaupt Christus erkenne in meinem Nächsten. So, wir alle, sagt Jesus, wir alle haben diesen Balken. Und wir regen uns viel zu schnell auf über den Splitter von unserem Nächsten. Und das Witzige ist, ja klar, dann erkenne erstmal, dass du einen Balken hast und lerne den rauszuziehen. Dann bist du vielleicht fähig, den Splitter rauszumachen, ohne den zu verletzen. Aber ganz ehrlich, da ist ein Balken raus und dann kommt der nächste. Wir sind alle nicht besser und wir sind alles in der Sünde. Wir sind alle verblendet und in Dunkelheit. Und da ist nichts Gutes, was in uns wohnt, sagt die Bibel. Außer unser Christus. Und das ist eine Demut, die wir brauchen, um zu funktionieren, damit wir uns nicht überheben. Herr, ich hilf mir, damit ich sehe und klar sehe. Beleben mich auf diesem Weg, in dem ich mit dir gehe. Und Christus hat versprochen, dass da Leben ist. Sorge dich um nichts, was hier unten ist, sondern schau nach oben. Auf das Unvergängliche und all das hier unten wird, dafür ist gesorgt, habe ich versprochen. So, aber empfange Leben und gebe Leben. Und ich sehe, wie ich selber manchmal zum Zombie werde, wenn ich zu viel auf bestimmte Sachen fixiert bin hier unten. Und dieses Augending ist was Großes, was jeden Tag da ist und was mich einnimmt. Und wenn es nur eine Angst ist, oder wenn es nur eine Sorge ist, die ich immer wieder nur im Blickwinkel habe und um die ich mich drehe. Oder wenn es eine Verletzung ist, weil irgendjemand mir auf den Sack gegangen ist oder mich beleidigt hat oder nicht so reagiert hat, wie es vielleicht es einfach unfair ist. So, ist total egal, auf was ich gucke. So, wenn es irgendein blödes Computerspiel ist oder YouTube, wo ich mir die Birne mit Blödsinn vollstopfe, so dass ich überhaupt nicht mehr denken kann. Und ne, ich merke, wenn ich auf falsche Sachen gucke, auf Dauer, ich werde einfach tot, so innerlich. Ne? Aber ich merke in den Zeiten, wo ich zu Gott komme und sage, heb meinen Blick wieder auf, ich will wieder dich sehen, ich will wieder klar sehen. So, ich will nicht bestimmt werden von Ängsten und Sorgen oder von Habgier oder irgendwas anderem, sondern ich will frei sein. Ich will leben. Dann tut er das. Und ich merke, wie lebendig ich mich fühle. Auch wenn die Sorgen noch da sind, auch wenn die Ängste noch da sind, die Not da ist oder was auch immer. Das ist ein Blick auf Christus, das ist wirklich Freiheit. Und dann bin ich auch bereit und hab so viel, dass ich Leben geben möchte. Erfülle an deinem Knecht dein Wort, das denen gilt, die dich fürchten. Und auch das ist, was durch das wir getragen sind. Nämlich all die Verheißungen, die er uns gegeben hat. Und jeder von uns hat die gleichen. Das ist eine Sache, und selbst wenn es noch so übel ist, ich weiß, an eine Verheißung krampfe ich mich schon immer fest, die mich stark macht, Jesus kommt. Ob ich nur entrückt werde oder durch Krankheit oder Alter sterbe, ich bin dann bei ihm und dann ist gut. Und so ist kein Feind zu stark und keine Krankheit zu schwer und so ist kein Schmerz zu lang, weil ich weiß, es wird enden. Es fühlt sich an, als ob das jetzt unaufhörlich so weitergeht, Tag ein, Tag aus, aber das stimmt nicht. So spätestens dann ist Schluss. Aber Gott hat uns noch mehr verheißen. Er hat gesagt, hey, ich bin jeden Schritt bei dir und ich segne. Und ich habe das im Blick. So sind die Verheißungen. Und auch die, weißt du, gerade wenn dein Blick getrübt ist und du zu sehr wieder nach unten guckst und nicht mehr klar sehen und denken kannst, weil dein Verstand benebelt ist so von Lügen oder von Sinnlosigkeit, hey, dann mach die Bibel auf und finde dein Jesus und finde die Verheißungen, die da sind, und die sind da. Ja. Ist unser Schutz, das geschriebene Wort, das ist was, was fest ist und was für immer gilt, weil Gott kann sich nicht selbst belügen, ist sich nicht untreu. Und auch was ich für ein Arschloch sein kann oder für ein Trottel, es ist total egal, sein Wort und seine Versprechen mir gegenüber sind sicher. Von daher kann ich auch als größter Trottel zu ihm kommen, als Riesenlaus und sagen, ja, ich bin eine Riesenlaus, aber ich danke dir, hier bin ich wieder. Wende von mir die Schmach, die ich fürchte, ja, denn deine Bestimmungen, die sind gut. Ich krieg's nicht hin, ersetz du das und mach's gut. Auch die Schuld, die ich habe, auch da, wo ich vielleicht richtig laufe und für mich ein gutes Zeugnis bin, aber es nicht angenommen wird und ich negativ bekomme von meinem Nächsten, wende du das ab, wenn es geht. Und der letzte Vers, denn siehe, ich sehne mich nach deinen Befehlen. Also belebe mich durch deine Gerechtigkeit. Ich habe mich verliebt in seine Gerechtigkeit. Ich habe früher das Gesetz gehasst und auch die Polizei und alles, was irgendwie so soziale Strukturen und Krams, das war ekelig für mich. Weil es im Endeffekt, also als ich 18 war, 19, 20, 21, selbst da gab es schon Bio-Leute. Alles, was Augen hat, das isst man nicht, haben auch Gefühle, ne? Und was auch immer. Und ich war halt in der alternativen Szene und da waren halt auch einige dabei. Ne? Es gibt nichts Neues auf diesem Planeten, all das war schon alles da. Oder auch die gesagt haben, wir wollen mehr sozial sein und investieren und alles neu aufbauen, sodass alle Gruppen gesegnet sind, oder was auch immer. Hey, ganz ehrlich, nach meiner langen Zeit dort bin ich zu dem Punkt gekommen, das ist sehr ungerecht, das Herz dort, das Tun. Weil es ist immer nur ich bezogen. Und immer nur von dem Stand, ja, wenn du nicht so lebst, dann bist du eh schlecht und falsch. Wir Christen machen das oft so. Ja. Du hast einen anderen Lebensstandard, naja, dann lass mich Ruhe. Ja. Aber dann sehe ich meinen Christus im Alten wie im Neuen Testament durch sein Wort. Und ich bekomme einen neuen Blick und weiß, ja, das ist richtig. Es ist nicht nur richtig für mich, und nicht nur richtig für Gott, sondern es tut allen gut, ihn zu suchen. Und danach sehne ich mich auch, nach seinen Befehlen. Seine Befehle ist sein direktes Sprechen und Einmischen in mein Leben. Ein Befehl, der nicht so ist, wie ich ihn vielleicht von meinem Vater bekommen habe, der eher militärisch war, und wenn nicht, dann gibt's Strafe, sondern wenn Gott befiehlt, dann mit der gleichen Güte und Barmherzigkeit. Und ich wünsche mir das, weil er kommt in mein Leben und er spricht Dinge an, die gut tun, die richtig sind. Sachen, wenn ich es dann von oben betrachte im Nachhinein, wo ich dann sage, ja, das hat echt Sinn gemacht, ich konnte es nicht verstehen, ich konnte es nicht so sehen, aber ey, danke für dein Reden. Und dass das jetzt anders ist. Ich sehne mich danach, dass Gott befiehlt, weil das bedeutet, er redet, und zwar direkt. Und das will ich. Das ist der Gott, den ich wollte, für den ich mich entschieden hatte. Einen anderen würde ich nie akzeptieren. Ich hatte es satt nach meiner langen Suche von Göttern, die nicht reden. Nur von Menschen, die mir erzählen, wie Gott reden soll und wie ich zu funktionieren habe. Und unser Schöpfer ist komplett anders. Er sagt ich mache eine persönliche Beziehung, ich wohne in dir und ich rede. Ich mische mich in dein Leben, zwar ganz privat und persönlich, individuell. Und da brauchst du dich um deinen Nächsten kümmern, das mache ich bei dem genauso. Aber ich will reden, und das ist eine Sache, die wieder unser Herz betrifft, will ich das. Ja. Dann sehne ich mich danach überhaupt, dass Gott sich einmischt. Weil im Endeffekt wissen wir im Vorhinein schon, was Gott will und was nicht. Ne? Und das kostet. So. Aber ich habe es nie bereut. Nicht eine Sache, die Gott von mir offenbart hat. Er hat mich nie enttäuscht, nicht einmal. Es war Befreiung und es ist Befreiung und es bleibt Befreiung, bis ich hier sterbe. Also das hier, was in diesem kleinen Abschnitt ist, das ist was Praktisches. Jeder einzelne Aspekt ist praktisch. Hat nichts nur mit seinem Wort und mit dem, was geschrieben ist, zu tun, sondern mit der Theorie, sondern es ist was Praktisches. In jedem einzelnen Punkt kommt der Psalmist zu dem Punkt, Gott, du bist im Zentrum in meinem ganzen Alltag, in allen Dingen, die mich ausmachen, bin ich abhängig von dir. Und ich brauche dich da und ich finde dich dort. Lehre mich. Gib mir Verständnis. Lass mich wandeln. Neige du mein Herz. Halte du meine Augen. Ja, belebe mich. Erfülle an deinem Knecht dein Wort und wende von mir die Schmach, belebe mich durch deine Gerechtigkeit. Gott erfüllt das ganze Leben für die, die es wollen und die ihn fürchten. Vater, und dafür danke ich dir, dass du das auch wirklich so offenbarst, schon vor deinem Sohn und vor den Opfern, vor der Wiederauferstehung her, dass jeder Mensch sogar vor dem ersten Bund dass das schon immer dieser Punkt war, der entweder Leben geschenkt hat oder Leben genommen. Und ich freue mich auf dieses zweite Eden, auf diesen Ort, wo einfach alles gesund und gut ist und gerecht und wo Frieden herrscht und Freiheit ist und Freude. Ja, wo der Mensch versteht, dass man keine Gesetze und Gebote mehr braucht. Ja, aber jetzt gilt's noch und noch sind wir in dieser Welt. Und dann ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen hier segnest mit deinem lauten Reden und mit dieser Zweisamkeit. Ja, du willst nie schweigen und ich danke dir, dass wir dich immer finden in so vielen Bereichen. Bitte gib uns für denen, die es brauchen, schenk uns diese Lust, diesen Hunger nach deinem Wort. Ja, es ist so viel, was ich schon gelesen habe, aber trotzdem mit dem richtigen Blick und dem richtigen Verständnis, ja, da kriege ich das, was ich jetzt gerade brauche, und dafür danke ich dir. Ja, bitte sei lebendig und lass uns wachsen in dieser wundervollen Liebe. Ja, dass auch wir werden, ohne uns zu mühen. Aber ich danke, dass du jeden Einzelnen von uns kennst und dass wir sicher sind. Ja, wir wollen laufen, so mit Ausdauer und mit Kraft. Wir wollen, wenn wir fallen, wollen wir aufstehen und uns nicht selbst bedauern. So, wir wollen nach oben gucken, beständig, aber Herr, ja, du bist es, der uns das schenkt. Also bitte, ja, stärke uns im Glauben und im Vertrauen zu dir, denn du bist treu. Amen.